Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Weiter fortgesetzt wird die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, nun mit Episode 61. Mit Folge 18 und dem Titel Lifestyle in den 1960er Jahren, das Leben auf Sylt, geht es weiter. Die Insel Sylt war damals ein Ort, an dem ich das wahre Leben kennenlernen durfte, das echte Leben, das auch von Party und Sommerfeeling geprägt war. Es war eine Zeit auf Sylt, als alles noch so einfach, leicht und unbeschwert erschien. Eine Ära, in der das Leben wirklich gelebt wurde, in der Freude und Spaß den Alltag bestimmten. In den 1960er Jahren war ich hautnah dabei, Teil der pulsierenden Szene auf Sylt zu sein. Mit organisatorischem und logistischem Talent wurde die berühmte Strandparty an Buhne 16 ein Symbol des Sylter Lifestyles mit dem passenden Equipment von mir ausgestattet. Aber auch eigene Strandpartys am Weststrand von List wurden gefeiert und zu unvergesslichen Erlebnissen gemacht. Diese legendären Partys spiegelten die pulsierende Dynamik wider, die damals auf Sylt herrschte. Sie hatten Charme, Glanz und Charakter. Sie waren ein prägender Bestandteil des Insellebens, des Lifestyles und der Geschichte und Kultur von Sylt. Die Zeit auf Sylt hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen und das einzigartige Flair geprägt, das die Insel auch heute noch auszeichnet. Lasst euch mitreißen und eintauchen in eine Ära, die geprägt war von Entspannung, Entschleunigung und dem puren Genuss des Lebens und erlebt die unvergesslichen Momente, die das Inselleben auf Sylt so einzigartig gemacht haben. Viel Vergnügen beim Eintauchen in einen spannenden, ereignisreichen Rückblick auf den Lifestyle vergangener Zeiten.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Lifestyle in den 1960er Jahren, das Leben auf Sylt.
Den Lifestyle der 60er Jahre habe ich zu einem großen Teil auf Deutschlands Promi-Insel Sylt erlebt. Der Lifestyle auf Sylt in den 1960er und 1970er Jahren war geprägt von einer Mischung aus traditioneller Insellebensweise und dem Einfluss der aufkommenden modernen Kultur. Sylt war und ist für seine atemberaubende Natur bekannt, und das galt auch schon in den 1960er und 1970er Jahren. Die Bewohner und Besucher der Insel schätzten die unberührten Strände, die dünne Landschaft und das raue Nordseeklima. Die Insel war schon damals ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende. Der Lebensstil war entspannt und gemütlich, und die Insulaner waren bekannt für ihre Gastfreundschaft. Die Strände von Sylt waren auch damals schon ein zentraler Anziehungspunkt. Es war üblich, sonnige Tage am Strand zu verbringen, sich im Sand zu sonnen, im Meer zu schwimmen oder Strandspaziergänge zu machen. Strandpartys und Picknicks waren beliebte Aktivitäten für Einheimische und Besucher gleichermaßen. Sylt entwickelte sich in den 1960er und 1970er Jahren zu einer prominenten Insel, insbesondere in den Sommermonaten. Viele Prominente aus dem In- und Ausland verbrachten ihre Ferien auf der Insel oder besaßen sogar Ferienhäuser dort. Die schöne Natur, die entspannte Atmosphäre und die exklusiven Ferienorte lockten prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Unterhaltung an. Einige der berühmten Persönlichkeiten, die Sylt in dieser Zeit besuchten oder dort lebten, waren beispielsweise
Romy Schneider, die berühmte Schauspielerin verbrachte regelmäßig Zeit auf Sylt und besaß sogar eine Ferienvilla in Kampen. Günter Grass, der renommierte Schriftsteller und Nobelpreisträger lebte zeitweise auf Sylt und fand dort Inspiration für seine Werke. Familie Krupp, die wohlhabende industriellen Familie Krupp besaß eine beeindruckende Villa auf Sylt, die oft als Treffpunkt für prominente Gäste diente. Karl Lagerfeld, der berühmte Modedesigner, war ein regelmäßiger Gast auf Sylt und fand dort Inspiration für seine Kollektionen. Gunther Sachs, der deutsche industrielle Fotograf und Playboy, war bekannt für seinen luxuriösen Lebensstil und seine Verbindungen zur High Society. Er besaß ein Haus auf Sylt, das er in den 1960er Jahren erwarb. Brigitte Bardot, die französische Schauspielerin und Sexsymbol, wurde gelegentlich auf Sylt gesichtet, insbesondere in den 1960er Jahren. Ihre Anwesenheit auf Sylt trug zur Popularität der Insel bei und verstärkte das Image als Ort der Schönheit und Eleganz.
Diese Prominenten trugen dazu bei, Sylt als beliebtes Ziel für Luxusurlaub und exklusives Inselleben zu etablieren. Ihre Anwesenheit trug auch zur Popularität der Insel bei und lockte weitere Besucher an, die die Chance hatten, einen Blick auf die Reichen und Schönen zu erhaschen oder das gleiche Lebensgefühl zu erleben.
Dazu auch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 8, Folge 22. Blom und Voss, dritte Schicht versus Promis.
Ab Mai wurde es schon immer voller auf der Insel. Brian arbeitete ja als Aushilfsbedienung an 2 bis 3 Tagen die Woche in der Tenne, einem damaligen Hotspot der Kampener Szene. Jeder, der nach Kampen kam, wollte dort einmal hinein. Tagsüber, bis zum Abend, konnten auch normalos dort ihr Geld loswerden. Aber der späte Abend und die Nacht gehörten dem Jetset. Nun wurden für das Abendgeschäft immer wieder Aushilfen für die Bedienung gesucht. Deshalb fragte mich Brian eines Tages, ob ich nicht Lust hätte, so nach Dienstschluss auch an ein paar Tagen in der Woche und eventuell am Wochenende dort auszuhelfen und ein paar D-Mark nebenbei zu verdienen. An der MVS war das eigentlich schon eine durchaus gängige Praxis, besonders von den Köchen hatten viele während der Saison lukrative Nebenjobs. Grundsätzlich wurden diese auch durch den Dienstherrn genehmigt. Brian hat mir zunächst einen Vorstellungstermin in der Tenne besorgt und so kamen wir überein, dass ich montags bis mittwochs von 17 Uhr bis ca. 21 Uhr dort als Bedienung arbeiten könnte. Und je nach Verfügbarkeit auch noch an anderen Tagen. Da ich ja noch den Job als Diskjockey in List ab Juni hatte, den ich mir mit dem Fernschreibbüttel teilte, musste ich mir also bestimmte Termine dafür freihalten. Ich habe dann den Job in der Tenne beim S1 der Dienststelle angemeldet und genehmigt bekommen. So hatte ich einen weiteren Nebenverdienst, aber das Salär war spärlich. Eigentlich lebte man nur vom Trinkgeld, das damals noch reichlich floss. Allerdings sollte ich damit dann auch noch meine sehr erleuchtenden Erfahrungen machen. Meine Restdienstzeit war nun neben meiner originären Tätigkeit bei der Marine mit Nebenjobs sehr gut ausgefüllt. Blieb kaum noch Zeit für die Freizeit. Naja, ich hatte mir soweit ja wenigstens noch ein paar Wochenendzeiten freigeschaufelt, wer weiß, ob nicht wieder auch Strandpartys im Sommer angesagt waren. Auf der Dienststelle lief jedenfalls alles ordnungsgemäß. Der neue S4 war eingenordet, die Versorgung klappte hervorragend, alle waren zufrieden. Und so konnte ich also nun auch meiner Nebentätigkeit in der Tenne nachgehen. Von Brian und den anderen wurde ich kurz eingewiesen, Teller tragen und so weiter. Anfänglich noch ein wenig unbeholfen. Der Betrieb war aber noch nicht voll angelaufen, so dass ich ein wenig Ruhe hatte, mir das Servieren anzueignen. Im Vorabend- und Abendgeschäft waren auch überwiegend normale Gäste, die ihren Sylt-Urlaub nutzten, um einmal in Kampen in die Welt der Reichen und Schönen hineinzuschnuppern. Es waren freundliche und sehr angenehme Gäste, denen man ebenfalls mit Freundlichkeit und ein wenig Humor begegnen konnte. Sie brauchten das Gefühl, dass sie genau hierher gehörten, dass sie die Gäste waren, für die Kampen gemacht ist. Und schon hatte man eine Atmosphäre geschaffen, die die Gäste nicht merken ließ, was sie am Ende dieser Bewirtung dann auf der Rechnung hatten. Allerdings kamen durchaus auch Promis oder solche, die sich dafür hielten um die Zeit bereits in die Tenne. Man kannte dann so langsam auch seine Pappenheimer. Das waren die Gäste, die beim Bestellen die Bedienung nicht ansahen, die sich untereinander unterhielten und ignorant waren, die nur sich selbst wichtig nahmen. Als Bedienung brauchte man auch erst gar nicht versuchen, dort Konversation zu betreiben. Es war auch immer so, dass, wenn diese Gäste eintraten, man hoffte, dass die sich nicht in den Bereich setzten, wo man bediente. Leider war es dann aber meistens doch der Fall. Niemand der Bedienungen wollte eigentlich diese Gäste, obwohl sie natürlich für das Image der Tenne als einer der Promi-Hotspots Kampens standen. Jeder wollte eigentlich die Gäste, die wir kategoriert hatten als Blom und Voss dritte Schicht. Denn, wenn ein Promi-Gast eine Zeche von 17 Deutschen Mark und 80 Pfennige zu zahlen hatte, dann zahlte er mit einem 100 D-Mark-Schein und ließ sich 82 Deutsche Mark und 20 Pfennige herausgeben. Wenn er ganz spendabel war, ließ er jovial 20 Pfennig als Tipp auf dem Tisch liegen. Wenn aber Blom und Voss dritte Schicht 17 Deutsche Mark und 80 Pfennige bezahlen mussten, dann legten die einen 20 D-Mark-Schein hin und zählten noch 5 Deutsche Mark in Hartgeld dazu. Deshalb wollten alle nur Blom und Voss Gäste bedienen. Kampen halt, der Job in der Tenne lief eigentlich gut. Da immer mehr Blom und Voss dritte Schicht kamen, gab es auch reichlich Trinkgeld, damals noch unversteuert. Keine Frage, wirtschaftlich auch durchaus eine attraktive Zeit für mich.
Kampen war schon immer sehr speziell.
Dazu kamen dann auch die Strandpartys an Bunne 16 und später Bunne 19 in Kampen auf Sylt. Sie waren legendär und prägten das Lebensgefühl auf der Insel in den 1960er Jahren. Die Strandpartys an der Bunne 16 bzw. 19 begannen in den 1960er Jahren und wurden schnell zu einem Symbol des Lifestyles auf Sylt. Die Bunne war ein beliebter Treffpunkt für Einheimische, Touristen und Prominente gleichermaßen. Die Partys wurden oft als Inbegriff von Freiheit, Spaß und einem unbeschwerten Lebensstil angesehen und wurden ein wichtiger Bestandteil des Lebensgefühls in Kampen und auf Sylt insgesamt. Sie verkörperten den lässigen und ungezwungenen Charme der Insel und trugen dazu bei, ihr Image als angesagtes Ferienziel zu festigen. Die Strandpartys zogen auch viele prominente Gäste an, darunter Schauspieler, Musiker, Künstler und Industrielle. Der lockere und ungezwungene Charakter der Partys machte sie zu einem beliebten Ziel für Stars, die auf Sylt Urlaub machten oder dort ihre Ferienhäuser besaßen. Besonders exklusiv waren Mitte der 1960er Jahre die Motto-Partys von Gunter Sachs, die sogenannten Römer-Partys, und in die logistische Organisation einer solchen Party war ich auch einmal unmittelbar involviert.
Dazu hier ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 6, Folge 16.
Die Marineversorgungsschule war für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr und hier speziell auch für die Marine ein Juwel. Neben den Köchen mit ihrem nationalen und internationalen Renommee, das weit über den Rahmen einer reinen Militärverpflegung hinausging, gab es da auch noch den Chor der Marineversorgungsschule. Der Chor wurde Mitte der 1960er Jahre gegründet und hat sich schnell zu einem der besten Marinechöre entwickelt. Er hatte zahlreiche Auftritte im Fernsehen, in vielen Unterhaltungssendungen und auch bei großen Veranstaltungen. Darüber hinaus veröffentlichte der Chor zahlreiche Schallplatten mit Seemannsliedern aus aller Welt. Die MVS konnte mit ihrem Image durchaus punkten. Da auch Singen zu den vielen Talenten gehörte, die ich nicht hatte, konnte ich leider auch nicht in dem Chor mitsingen. Der Chor wurde auch infrastrukturell von einer anderen Organisation, die eben für die reine Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, versorgt und ausgestattet. Neben diesen öffentlichkeitswirksamen Institutionen hatten wir an der MVS auch noch personell etwas zu bieten, das ganz dem Image der Insel entsprach. Der Inspektionschef der 61er Fachrichtung oder Verwendungsreihe Stabsdienst, man kannte ihn unter dem Namen Kaloy Blackie, war ein schon etwas exotisches Exemplar. Wie es dort hieß, war er Sohn eines prominenten Zahnarztes aus West-Berlin. Er hatte die Erlaubnis der Bundesmarine, zu der Uniform eine angebliche Originaloffiziersmütze von Graf Lugner, das war der reihenweise Telefonbücher zerriss und Münzen zwischen seinen Fingern zerquetschte, tragen zu dürfen. Durch einen Unfall war er leicht gehbehindert und stützte sich so zeitweise auf einem original handgedrechselten Knaufstock aus Oberammergau und die Uniform war natürlich aus feinstem Tuch geschneidert. Dazu fuhr er einen roten Jaguar, wie Jerry Cotton. Also, schon eine extravagante Mischung an Accessoires für einen Marineoffizier. Aber das passte halt zu Sylt. Der Kaloy war wohl auch eher so eine Art Hobbyoffizier, denn er hatte darüber hinaus sehr enge Kontakte zur damaligen Kampener Szene. Also zu den Promis, die ihre Jacketkronen und ihr strahlend weißes Lächeln vom Papa bekommen haben. Diese Prominenz veranstaltete zu der Zeit jährlich im Sommer ein Römerfest am Weststrand an Bunne 16. Dazu gewandelten sich alle Teilnehmer in römische Toggen. Und alles wurde nach römischer Sitte zelebriert. Nun war es wohl so, dass im Sommer 69 unser Kaloy Blackie auserkoren oder von der Clique verdonnert wurde, die Ausrichtung dieses Festes zu organisieren. So gab es wieder die auf Sylt sehr bewährte Organisationsform, mach nichts selbst, sondern lass es machen. Such dir die Leute, die dir alles besorgen und erledigen können. Zuerst hatte er wohl die Versorgung der Getränke organisiert. Das übernahmen natürlich die Kampener Promivierte. Die kannten ja auch ihre Klientel. Für die Beköstigung, eben genau nach römischem Gusto, hatte der Kaloy dann die MVS-Köche vorgesehen. Was für die, bzw. deren Ausbildungschef, nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine kreative Herausforderung war. Es ging da wohl auch um Braten am Spieß am offenen Feuer. Und irgendwann rief mich mein Chef zu sich, wo auch der Kaloy Blackie anwesend war, und tat mir kund, dass ich mit dem Kaloy nun etwas zu besprechen hätte. Mehr wollte er sich in der Sache wohl nicht involvieren. Also verabredete ich mich mit Kaloy Blackie gegen Nachmittag in seinem Büro in der 61er-Inspektion. Kurze Erläuterung der Lage, und dann begann die Aufzählung.
Wir brauchen Sonnensegel und Stützen, wir brauchen die Lautsprecheranlage mit Musikteil, wie ihr sie beim Sportfest hattet, wir brauchen ein Aggregat zur Stromversorgung, wir brauchen Stühle, Tische und Bänke, wir brauchen Mannschaftszelte für die Küche und die Verpflegungsstellen, wir brauchen Tampen, Schiffstaue und seemännische Accessoires zur Dekoration, wir brauchen jede Menge weiße Leinentücher, um die Szenerie authentisch zu drapieren, wir brauchen Pechfackeln und Feuerstellen und.
Das alles dann innerhalb der nächsten 14 Tage. Und, da war sie wieder, meine Freude an diesem Job. Ist schön, wenn man gebraucht wird und helfen kann. Die Liste war lang und eine echte Herausforderung. Die seemännischen Dinge mussten über Anforderungen beim Stützpunkt erledigt werden. Das Problem dabei, soweit es kein einfaches Verbrauchsmaterial war, musste der Stahlbedarf nachgewiesen werden. Es war letztlich schwierig für eine Landeinheit den Bedarf für seemännisches Material zu deklarieren. Aber man konnte es formulieren. Wir waren schließlich eine Ausbildungseinheit für die Materialbewirtschaftung, und dazu gehörten auch sogenannte Lehreinheiten Boot und Schiff, wo bestimmte Schiffsabteilungen als Attrappen im Lehrgebäude zur praxisnahen Ausbildung nachgebaut waren. Und diese mussten selbstverständlich auch mit den entsprechenden Utensilien ausgestattet werden. 6 Sonnensegel erschienen nun ein bisschen viel, aber es galt ja eine realistische Darstellung vorzunehmen, und da ging bei Seegang und Sturm schon mal einiges kaputt. Und die vielen Meter Taue und Tampen und sonstige Gegenstände wurden mit eben solchen Begründungen angefordert. Also, Unterschriften vom S4 auf die Anforderungen und per Dienstpost an den Stützpunkt. 3 Tage später Unterschrift unter den Fahrbefehl und ab mit 10 Tonner auf den Autozug zum Marinestützpunkt Flensburg-Mürwik. Unsere Anforderung war tatsächlich bereitgestellt. Sarkastische Bemerkungen wie, ihr habt an Land einen höheren Bedarf als die auf See, ignorierten wir geflissentlich. Alles auf den LKW und zurück. Unterwegs noch Hühnersuppe und Bockwurst eingenommen, auf den Autozug und abends wieder an der MVS. Alles wurde erst einmal im Keller des Stabsgebäudes zwischengelagert. Das war die erste Nummer. Die zweite wurde da schon etwas haariger. Stühle, Bänke, Tische, Stützen für die Sonnensegel, Stromaggregat, Mannschaftszelte, Pechfackeln und insbesondere Feuerstellen waren über die Stoff Westerland zu besorgen. Konnte sein, dass die da noch nachtragend waren, wegen der olivgrünen Spaten. Aber der Sigi, der Zivil ist unserer Versorgungsschreibstube, hatte schon mal vorsichtig angefragt, so dass sie durchaus bereit waren, mit mir zu sprechen. Ich trug dort also meine Anforderungen vor, wobei auch fast alles dort vorrätig war. Aber es gab immer noch Vorbehalte, ob einer ehemaligen Situation. Ich machte den beiden leitenden Materialverwaltern dann klar, dass es nun um eine einmalige Chance ging, auch den Zivilbereich der Bundeswehr bei der Ausrichtung einer solchen prominent besetzten Party durch geleistete Hilfestellung in das Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Schließlich wird die regionale und überregionale Presse ja wohl wieder über so ein Ereignis berichten. Damit konnte ich nun die Fronten aufweichen und mit dem Versprechen, alles im Originalzustand wieder abzuliefern, wurde mir zugesagt, diese Gegenstände zum gewünschten Zeitpunkt bereitzustellen. Sogar für die Stoffbahnen zum Drapieren hatte man eine Idee. Pechfackeln und Stromaggregat gehörten zum Katastrophenschutzbedarf. Und auch die Feuerstellen meinte jemand über den privaten Bereich besorgen zu können, weil diese auch für die Piquetfeuer benutzt werden. Es ist schön, wenn man solche Freunde hat. Und für die Lautsprecheranlage bzw. die Anlage für die Musikbeschallung hatte ich ja unseren Elektrohändler in Westerland. Ich hatte Kaloy Blacky aber schon darauf hingewiesen, dass diese Anlage diesmal nicht kostenlos zu bekommen wäre und er war bereit dafür auch die Kosten zu übernehmen. Also brauchte ich keine weiteren Umbuchungen und Versprechen auf weitere Bestellungen aus dem Freizeit- und Sporttitel zu machen, was ohnehin nicht mehr möglich war, wegen der vorherigen Absprachen. Aber die Anlage wurde zum vorgesehenen Termin vorgehalten, so dass auch der Punkt abgehakt war und ich konnte Vollzug melden. Und dann, einen Tag vor der Veranstaltung, ich glaube die fand an einem Samstag statt, hieß es dann Aufbau. Alle an der Organisation Beteiligten waren an der Bühne 16 und erledigten ihre Aufgaben. Mein Beschaffungsteam baute die Zelte für die Küche auf, flockten die Stützen ein und zogen die Sonnensegel auf. Stühle, Bänke und Tische wurden aufgebaut. Für das Drapieren der Szene hatte Kaloy Blacky extra Dekorateure eines Kaufhauses aus Westerland engagiert, um die Atmosphäre des Strandes von Ostia nachzustellen. Feuerstellen eingerichtet und Pechfackeln flankierend um den Partystandort gesetzt. Die Lautsprecher bzw. Musikanlage war ebenfalls vor Ort. Die Köche richteten ihre Utensilien ein. Also, alles soweit am Laufen. Kaloy Blacky, der die Aufsicht natürlich auch delegiert hatte, kam gelegentlich auch mal vorbei und war durchaus zufrieden mit der Leistung. Er stand aber enorm unter Druck, denn in diesen Kreisen wurde Spaß sehr ernst genommen. Der Champagner musste wohl temperiert sein, das Essen aus feinsten Zutaten angerichtet und das Ambiente dem Status der Protagonisten entsprechen. Schließlich wurde man gesehen und wollte man sich darstellen. Na gut, wir hatten unsere Aufgaben erledigt, damit konnten wir abtreten. Die Köche hatten es da etwas besser, denn sie dürften am nächsten Tag bei der Party antreten und den Gästen zu Diensten sein. Für diese waren sie aber sicherlich mehr oder weniger nur Staffage. Und so soll es wohl eine wilde Partynacht dort an der Bühne 16 geworden sein. Zunächst wohl alle noch in eine römische Toga gehüllt. Ob allerdings das etwa 6 Meter lange und 2,5 Meter breite halbkreisförmige Stück Stoff, das ohne Knoten und Bänder gewickelt wurde, die ganze Party am Körper hielt, ist nicht überliefert. Es waren unter anderem dabei, natürlich Gunter Sachs mit seiner Ehefrau Brigitte Bardot, der Playboy schlechthin und Jetset-Erfinder höchstpersönlich, und Alain Delon, der französische Charme in Persona, aber auch deutsche Filmgrößen wie Günther Pfitzmann und Thomas Fritsch, sowie natürlich weitere Promis aus Film, Fernsehen und Illustrierten, Schauspieler, Industrielle, Politiker, das Who is Who des deutschen Geld- und Promi-Adels. Ob auch Bertolt Beitz und Axel Springer dabei waren, kann ich nicht mehr sagen. Aber jede Menge blonde und brünette Schönheiten, die dazu gehören wollten. Nur der King of MVS war nicht dabei. Dafür dürfte der dann anschließend wieder alles abbauen und zurückbringen. Die Stoff freute sich, ihre Gegenstände im Originalzustand zurückzubekommen, bis auf die demolierten Sachen, so circa ein Drittel, die abzuschreiben waren. Wobei dieses Mal man durchaus ganz sachlich mit diesen Verlusten umging. Man wartete wohl erst noch die Berichterstattung zu diesem Ereignis ab. Und in der darauffolgenden Woche erschienen dann in verschiedenen Illustrierten die reich bebilderten Artikel über das Sommerereignis auf Sylt. Dabei war eine Großaufnahme als Titelbild vom Aufzug der Gladiatoren, die durch den Strönwey in Kampen, der Whiskymeile, Richtung Strand schritten, gewandert in Togen und vorweg Gunter Sachs mit Brigitte, Alain Delon und Thomas Fritsch und Kaloy Blacky war im Hintergrund auch auf dem Foto. Auf dem Bild war dann sehr gut die goldene Rolex zu erkennen, die einer der Römer zu seiner Toga trug. Na ja, ein bisschen Dekadenz gehört schon dazu, wenn man in Kampen feiert. Und die Römer waren ja das Sinnbild für Dekadenz. Jedenfalls konnte man auf verschiedenen Bildern auch an der Bühne 16 unser gesamtes Equipment erkennen, das da die ganze Party in Szene setzte. Allerdings blieben die Organisatoren im Hintergrund unerwähnt, wie das so ist im richtigen Leben.
Ja, Gunter Sachs und Brigitte Bardot verbrachten tatsächlich Zeit auf Sylt, allerdings war ihre Präsenz auf der Insel nicht so häufig wie bei anderen Prominenten.
Strandpartys an der Bühne 16 bzw. 19 haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, sind auch heute noch ein fester Bestandteil des Sommerprogramms auf Sylt. Sie haben aber bei weitem nicht mehr den Charme, den Glanz, den Charakter und die Prominenz der legendären Partys aus den 1960ern, als sie ein prägender Bestandteil des Insellebens auf Sylt und der Geschichte und Kultur der Insel waren. Auch wir, die Marinejungs der Marineversorgungsschule List auf Sylt, genossen das Partyleben und den Lifestyle.
Auch hierzu ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 7, Folge 18.
Nicht nur an Bühne 16 ging die Post ab. Auch wir Sailors hatten unsere Party-Location. Südlich der Strandhalle List am Weststrand führte ein Holzpfad durch die Dünen zu einem sehr schönen und noch fast unbelebten Strandabschnitt, den wir, die Jungs von der Stabskompanie, in unserer Freizeit nutzten. Damals war der Weststrand bei List natürlich auch noch nicht so sehr bevölkert. Und so kamen wir dann auch auf die Idee, an so einer idyllischen Stelle einmal eine nächtliche Strandparty stattfinden zu lassen. Gesagt, getan. Was die Promis in Kampen können, können wir doch auch. Nur viel authentischer. Schließlich konnte ich so auch meine ganze dort gesammelte Erfahrung und mein Organisationstalent hier einbringen. Mit 3-4 Leuten fingen wir an zu planen. Allerdings brauchten wir nicht viel, weil wir auch keine Motto-Party planten. Einfach am Strand mit Musik, Getränken, etwas zu essen und einem Strandfeuer abhängen. Das war der Plan. Nun hatten wir in unserer Planungsgruppe einen ehemaligen U-Boot-Smoothie, der natürlich einen sehr guten Draht zu den Kochausbildern der MVS hatte, so dass die Strandverpflegung geregelt war, indem wir 3 bis 4 Ausbilder der Köche ebenfalls zur Party einluden. Für die Getränke, in erster Linie Bier, wurde eine finanzielle Umlage unter den Beteiligten gemacht. Zudem hatten wir ja die Sonnensegel, von denen wir 2 mitnahmen. Jetzt ging es noch um die Musik. Da ich nun nicht nochmal die Anlage aus Westerland beschaffen wollte, musste dieses Mal die hauseigene Lautsprecheranlage herhalten, an die aber auch ein Tonbandgerät angeschlossen werden konnte. Die Stromversorgung erfolgte über ein Dieselaggregat aus dem Katastrophenschutzbedarf von der Stuff. Für das Strandfeuer wurden Strandgut und Hölzer gesammelt. Mit dem Strandfeuer gab es allerdings ein Problem, das den anderen Jungs nicht wirklich bewusst war. Natürlich dürften an den Stränden nicht so einfach Feuer angezündet werden. Es ging weniger um die Brandgefahr, sondern um die Schifffahrt. Vor Sylt verlief nämlich eine vielbefahrene Nordseeroute. Man konnte die Schiffe in der Ferne ja auch regelmäßig vom Strand aus sehen. Und solche Feuer an den Stränden konnten für die Schifffahrt leicht als Seezeichen gedeutet werden, was dann sehr fatal war. Nun hatten die Jungs ja mich, der Dinge lösen konnte, die kaum zu lösen waren. Okay, ich hatte vernommen, wie die das in Kampen gelöst hatten, und so rief ich bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion in Husum an und meldete das Strandfeuer mit Tag und Uhrzeit an, damit die Schifffahrt über dieses Feuer informiert werden konnte. Da wir an der MVS auch eine Fernschreibstelle hatten und der Fernschreiber auch mit von der Partie war, hat dieser dann außerdienstlich auch noch die Bestätigung mit Koordinaten nach Husum gesendet und wir erhielten die fernschriftliche Genehmigung. Nun stand der Strandnacht nichts mehr entgegen. Termin stand, Organisation stand, aber bis auf die MVS-Jungs, inzwischen waren es so um die 15, waren noch keine weiteren Gäste in Sicht. Aber es waren ja alles smarte Sailors, die so doch schon den einen oder anderen weiblichen Feriengast mit zu unserer Party einladen konnten. Und in der Kupferkanne wurden dann auch die Schwesternschülerinnen der Nordseeklinik, insbesondere auch die Däninnen, auf die Strandparty hingewiesen und natürlich eingeladen. Wir waren alle gespannt, wie viele von den weiblichen Gästen dann am darauffolgenden Samstag zu dieser Strandsause kommen würden. Am Tag des Geschehens mussten noch die Gerätschaften, Geschirr, Bestecke, Gläser und das Verpflegungsmaterial inklusive Getränke an den Strand gebracht werden. Dazu brauchten wir natürlich eine geräumige Transportgelegenheit. Einer der Jungs hatte zwar einen VW-Käfer, aber ich sprach mal mit den Leuten von der Fahrbereitschaft, ob nicht mal wieder eine Bewegungsfahrt fällig wäre, und sie war. So schafften wir alle Sachen an unseren Strandabschnitt. Es gab Spießbraten, reichlich Bier, Astra-Bomben, Wein, Cola, Whisky, Rum, einige Flaschen MM-Sekt und Musik vom Tonband. Die Party war so gegen 21 Uhr angesetzt. Es war ein wunderschöner Tag mit wolkenlosem blauem Himmel und ca. 26 Grad. Ein Tag wie gemalt und wie gemacht für so ein Strandfest. Die Sonne senkte sich am Horizont und ging langsam wie ein großer orangenroter Feuerball im Westen praktisch hinter der Nordsee unter. Das Feuer wurde entzündet und so ca. 16 Sailors, alle in Strandklamotten, warteten, was denn da durch die Dünen noch so alles zur Fete kommen würde. Der eine oder andere hatte bereits auch seine Urlaubsbekanntschaft mitgebracht. Und tatsächlich, so nach und nach kamen einige weibliche Gäste durch die Dünen, die jedes Mal mit einem großen Hallo begrüßt wurden. Und auch die Schwesternschülerinnen aus der Nordseeklinik kamen in einer größeren Anzahl. So circa 20 weibliche Partygäste hatten sich nun eingefunden und so ganz langsam kam dann die Party in Gang. Musik, die zwar etwas blechern klang, aber der Stimmung keinen Abbruch tat, schallte über den Strand. Da weit und breit keine anderen Leute waren, wurde auch niemand gestört. Es war eine laue Sommernacht und mit einsetzender Dämmerung und weiterem Zuspruch an geistigen Getränken und vielleicht auch ein wenig Stimmungsaufhellung dänischen Tüten lockerte die Stimmung immer mehr auf. Inzwischen hatten die Köche auch den Spießbraten über das offene Feuer gelegt. Es wurde fleißig gehotet im feinen Sand, nach allem, was damals so in den Hitparaden vertreten war. Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction, Barry Ryan Eloise, Sea Archies Sugar Sugar Roda Mendocino von Michael Holm.
Leider kann von den Rolling Stones keine Musik eingespielt werden, da dafür die Leistungsschutzrechte von den Rechteinhabern nicht eingeräumt wurden.
Besonders oft wiederholt werden musste Shane Bökin und Serge Gainsbourgs Je t'aime nan plus und noch mehr Miriam Makibas Pata Pata. Trotz der Musik konnte man die Brandung laut und deutlich vernehmen. Die Szene war in den Schein des Feuers gehüllt. Die Sichel des Mondes stand nun im Westen über der Nordsee und brachte mit seinem Licht die leicht dümpelnden Wellen wie Diamanten zum Glitzern. Romantischer konnte so etwas kaum sein. Und es wurde gefeiert, geredet, getanzt, getrunken, gegessen. Naja, so eine Stimmung schafft natürlich auch Zweisamkeit. Und so hatte ich auch mit einer hübschen, blonden Dänin aus der Nordseeklinik eine sehr nette und anregende Unterhaltung unter anderem über liberale, multinationale emotionale Beziehungen, auch mit praktischer Anwendung. Irgendwann, so gegen morgen, die Sonne ging wohl so gegen 5 Uhr und 45 Minuten im Osten über dem Festland auf, waren dann viele, ob des Alkoholgenusses oder des Tanzens und Feierns, auch auf ihren Strandtüchern eingeschlafen, so dass die ganze Szene dann wohl etwas zur Ruhe gekommen war. Nun wären wir schlechte Gastgeber bzw. die Köche nicht das, was sie auszeichnete, und so hatten wir selbstverständlich auch Kaffee, Kondensmilch und Zucker dabei. Das runtergebrannte Strandfeuer wurde dann so gegen 8 Uhr noch einmal angefacht, die große Blechkanne mit Wasser und dem Pulverkaffee darauf erhitzt und in den mitgebrachten BW-Tassen wurde dann erst einmal zur Weckung der Geister eine Runde heißer Kaffee ausgeschenkt. So langsam wurden alle wieder wach, einer stellte auch die Musik wieder an und es wurden dazu von einigen dann auch noch ein paar Reste der alkoholischen Getränke verzehrt. Aber für die meisten unserer Gäste wurde es auch Zeit, sich auf den Heimweg zu machen und so löste sich diese Party langsam auf. Aber bei allem blieb das Gefühl, das war eine wunderbare Strandnacht und so etwas sollte man durchaus einmal wiederholen. Während die Mädels abzogen in ihre Ferienunterkünfte oder zur Nordseeklinik, blieb uns nun noch die dankbare Aufgabe, den ganzen Platz wieder aufzuklaren, denn das gehörte selbstverständlich auch zu einer solchen Strandfete, den Strand wieder besenrein zu hinterlassen. Aber auch darauf waren wir vorbereitet und wir hatten ausreichend Behältnisse und Säcke zur Entsorgung mit dabei. Nach weiteren 1 bis 2 Stunden war der Strand wieder sauber, alles durch die Dünen zum Parkplatz geschleppt. Der eine Kollege hatte ja seinen VW-Käfer dort abgestellt, womit er nach List zu Fahrbereitschaft fuhr und der dortige Bereitschaftsfahrer dann am Sonntagmorgen mit dem VW-Bulli ankam, um die Reste und das Material wieder abzuholen. Wir anderen machten uns zur Verdunstung auf den ca. 2,5 Kilometer langen Fußweg nach List, nicht aber ohne vorher nochmal in den Dünen nachzuschauen, ob dort nicht noch jemand verbotenerweise rumliegt. Und so endete die erste, voll aufgelungene Strandparty am Weststrand. Es sollte nicht die letzte gewesen sein, auch wenn die folgenden nicht mehr ganz so aufwendig wurden. Nicht nur die Promis konnten feiern, auch wir, die Sailors der Marineversorgungsschule, konnten gelungene Strandpartys aufziehen. Noch bevor die blonden Surferboys dann später in den 80ern das Revier bevölkerten, waren die blauen Jungs die uneingeschränkten Partykönige am Weststrand von List nördlich von Bune 16. Dieser Strandabschnitt war so den Sommer über die Location der Stammbesatzung der MVS und bevor das Wort Beachvolleyball überhaupt erfunden wurde, spielte auch die Volleyball-Freizeitsportgruppe der MVS, in der ich ab und zu mitwirkte, bereits im Sommer Volleyball mit Equipment am Strand.
In den 1960er Jahren waren diese Strandpartys der MVS Sailors auf Sylt legendär und hatten unvergesslichen Charme und Spontanität.
Und dann wurde ich auch noch Deutschlands nördlichster Disc-Jockey.
Dazu auch noch ein Ausschnitt aus Staffel 1, Episode 7, Folge 19.
Die nördlichste Gemeinde Deutschlands ist List auf Sylt. Und die nördlichste Diskothek Deutschlands war in den 1960ern natürlich auch in List auf Sylt, nämlich unmittelbar am Königshafen. Eigentlich war es ein Gasthof mit Saal. In der Sommersaison fanden dort mittwochs, donnerstags, freitags und samstags Discoabende statt. Nun war List seinerzeit durchaus beliebt bei der jüngeren Generation. Zum einen lag es daran, dass die Jugendherberge in unmittelbarer Nähe war, zum anderen, dass viele Kinder- und Jugendheime, wie Vogelkoyer, Club Holtal und weitere Einrichtungen sich ebenfalls unmittelbar in der näheren Umgebung befanden, wodurch auch viele Betreuerinnen und Betreuer dazu gehörten. Des Weiteren war List noch vom Preisstandard gerade für jüngere Gäste auf vergleichbar moderatem Niveau. Darüber hinaus hatte man mit dem Weststrand einen noch recht wenig belebten Strandabschnitt, wo man noch sehr viel Bewegungsfreiheit hatte. List war auch mit der Inselbahn von anderen Orten der Insel sehr gut zu erreichen. Zudem gab es die Fährverbindung nach Dänemark, wo gerade am Wochenende, auch wegen der günstigeren Alkoholpreise, durchaus Däninnen und auch Dänen zum Schwofen und Feiern nach List kamen. Und dann gab es da auch noch die blauen Jungs der MVS, die auch den Altersdurchschnitt in List senkten, aber auch gleichzeitig gern gesehene Tanzpartner für die weibliche Gästegruppe waren. Insgesamt ein guter Mix, um hier eben Diskothekenveranstaltungen durchzuführen. Nun war das Ganze natürlich bei weitem nicht so elitär wie im Pony in Kampen, wo Profi-DJs auflegten und der Champagner in Strömen floss. In der rustikaleren Atmosphäre in List war es ein Kollege, nämlich der Fernschreibbüttel von der Fernmeldeaußenstelle bei der MVS, der nach Feierabend dort die Schallplatten auflegte und die Gäste bespaßte. Es gab Holstenbier vom Fass, Cola rum und Küstennebel. Irgendwann im Spätsommer fiel Fernschreibbüttel mal aus, musste zu einem längeren Lehrgang oder ähnliches. Da ich ja bereits auch solche Veranstaltungen, wie das Sportfest erfolgreich moderiert hatte, und auch für die Musik bei den Strandfeten gesorgt hatte, fragte er mich, ob ich nicht Lust hätte, ihn an den Discoabenden als Plattenaufleger und Ansager vorübergehend zu vertreten. Ja, hatte ich. Da ich das Umfeld dort auch gut kannte, weil ich ja Stammgast war, gab es soweit auch von dort keine Probleme. Equipment war vorhanden, auch eine große Auswahl an 45er-Singles. Um diese noch mit den aktuellsten Hits zu vervollständigen, besorgte ich die Neuerscheinungen in Westerland jeweils für die einzelnen Inspektionen, wegen der Verbuchung aus dem Freizeit- und Sporttitel, und limierte die dann für die Discoabende aus. So wurde ich dann quasi zum nördlichsten Discjockey Deutschlands. Es war schon ein einzigartiger Mix aus Dorfdisco und Sylt-Flair, der da an den Tanzabenden stattfand. Ebenso war der Mix bei den Gästen sehr spannend. Da waren die jungen Urlauberinnen, die die etwas abgehobene, aber auch unbeschwerte und lockere Atmosphäre der Schickimicki-Insel erleben wollten. Da waren die Betreuerinnen aus den Einrichtungen und die Schwesternschülerinnen der Nordseeklinik, die die Abwechslung in ihrer Freizeit suchten und brauchten, und da waren auch die jugendlichen männlichen Urlauber, die gerne nach Art der Schigolos auftraten und die ebenfalls auf der Insel Ferien abseits vom Mainstream erleben wollten, und last but not least, waren da die Sailors von der MVS, aber auch von den anderen BW-Einheiten aus Westerland und Hörnum, die Entspannung von ihrem schweren Dienst brauchten. Also ein Spannungsbogen aus Urlaub und Arbeit, Ausgelassenheit, Unbeschwertheit, Erholung und Ablenkung. Und nun hatte ich die Aufgabe übernommen, die alle bestmöglich zu unterhalten. Das hieß auch, Illusionen zu verkaufen und das Gefühl zu vermitteln, eben dass sie hier auf Sylt sind. Und Sylt heißt feiern, Spaß haben, entspannen. Das geht am besten mit Musik und die musste fetzen. So versuchte ich mit Kreuzblenden am Mischpult immer einen nahtlosen Übergang zwischen den Musikstücken zu zaubern und im Stil der DJs des ehemaligen Piratensenders Radio Caroline, wie zum Beispiel Defle Trevis, durch möglichst schnell sprechendes Anmoderieren eines Musiktitels in die bereits gestartete Musik hinein ein gewisses Tempo zu erzeugen, um so den Schwung auf die Tanzfläche zu bringen.
Ihr Freunde der Mopsibellen, das sind hier Dave Clark, Five and Little Over.
Ich glaube, das kam durchaus gut an bei meinem Publikum. Neben der damals sehr angesagten Beatmusik und dem tanzbaren Blues, natürlich dem Rock'n'Roll und der Popmusik, wurden dann auch immer wieder Balladen und Schmuse-Bluesstücke eingeschoben. Aber nicht zu viel, damit es nicht zu gemütlich wurde. Mein Publikum wollte rocken und twisten. Die einen, weil sie sehr viel überschüssige Urlaubsenergie hatten, die anderen, weil sie sich ihren Arbeitsstress abhoten wollten, und die Jungs von der MVS, die wollten einfach alles. So wurde die Dorfdisco am Nordrande Deutschlands zu der Zeit durchaus zu einem Geheimtipp für Gäste mit schmalerem Geldbeutel, aber großen Sylturlaubsgefühlen. Es war eine unvergessene und unbeschwerte Zeit dort am nördlichsten Musikzipfel Deutschlands.
Ja, das waren die 60er Jahre auf Sylt. In den 1960er Jahren pulsierte das Leben auf Sylt mit einer ganz eigenen Dynamik. Die Insel war nicht nur ein beliebtes Ziel für Urlauber, sondern auch ein Refugium für Künstler, Schriftsteller und Menschen, die dem hektischen Treiben der Städte entfliehen wollten. Die malerischen Dörfer und die raue Küstenlandschaft boten eine inspirierende Kulisse für kreative Köpfe. Gleichzeitig erlebte Sylt einen Wandel, als sich das traditionelle Inselleben mit modernen Einflüssen vermischte. Die Strandkultur florierte, mit eben den legendären Strandpartys, Surfern und Sonnenanbietern, die das unbeschwerte Lebensgefühl der 60er Jahre zelebrierten. Die Zeit auf Sylt hinterließ einen bleibenden Eindruck bei mir und prägte das einzigartige Flair, das die Insel auch heute noch auszeichnet.
damit ist eine weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.